Das Wort, was wir einmal betrachten wollen und auf was wir hören sollten, ist heute die Jahreslosung. Die kennt, glaube ich, nach einem Monat im neuen Jahr schon jeder fast. Ne? Steht 1. Mose 16, der Vers 13, und da steht: Du bist ein Gott, der mich sieht. Wollen wir das überhaupt gesehen werden? Ich möchte doch nicht so in der Öffentlichkeit stehen, oder? Das ist doch meine Privatsphäre, die da angegriffen wird. Darum Sichtschutz. Wer ein Grundstück hat aus Holz oder aus Metall, ein Sichtschutz als Bretterzaun oder als große Hecke, die Fenster mit Spiegelglas oder mit Folien beklebt, dass man wunderschön durchgucken kann, aber nicht gesehen wird. Und hier steht: Du bist ein Gott, der mich sieht. Egal, was ich mir einfallen lasse, es steht hier so und es ist so. Du bist ein Gott, der mich sieht. Dabei ist ja dieses Wahrgenommen werden, dieses Aufmerksamkeit bekommen, eigentlich ganz wichtig. Das merkt man unheimlich auch bei den Kleinkindern. Wenn das nicht passiert, Hilfe. Ja, du bist ein Gott, der mich sieht. Aufmerksamkeit, ein wichtiges Grundbedürfnis. Aber es ist auch eigentlich wichtig, wer mich wahrnimmt und was daraus folgt. Das ist auch ganz wichtig. Aber zurück erstmal zu unserer Begebenheit. Wo kommt dieses Wort her? Es ist vor 3200 Jahren verfasst worden oder gesagt worden, ungefähr. Also schon sehr lange her. Und ich möchte einfach mal diese ganze Begebenheit vorlesen, aus der diese Jahreslosung kommt. Da steht 1. Mose 16, Vers 1 bis 15 lese ich: Sarai, Abrams Frau, gebar ihm kein Kind. Sie hatte aber eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Und Sarai sprach zu Abram: Siehe, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebären kann. Geh doch zu meiner Magd, ob ich vielleicht durch sie zu einem Sohn komme. Und Abram gehorchte der Stimme Sarais. Da nahm Sarai, Abrams Frau, ihre ägyptische Magd Hagar und gab sie Abram, ihrem Mann, zur Frau, nachdem Abram 10 Jahre im Land Kanaan gewohnt hatte. Und er ging zu Hagar, die ward schwanger, und als sie nun sah, dass sie schwanger war, achtete sie ihre Herrin gering. Da sprach Sarai zu Abram: Das Unrecht, das mir geschieht, komme über dich. Ich habe meine Magd dir in die Arme gegeben, nun sie aber sieht, dass sie schwanger geworden ist, bin ich gering geachtet in ihren Augen. Der Herr sei Richter zwischen mir und dir. Abram aber sprach zu Sarai: Siehe, deine Magd ist unter deiner Gewalt. Tu mit ihr, wie dir's gefällt. Da demütigte Sarai sie, sodass sie vor ihr floh. Aber der Engel des Herrn fand sie bei einer Wasserquelle in der Wüste, nämlich bei der Quelle am Wege nach Schur. Der sprach zu ihr: Hagar, Sarais Magd, wo kommst du her und wo willst du hin? Sie sprach: Ich bin von Sarai, meiner Herrin, geflohen. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: kehre wieder um zu deiner Herrin und demütige dich unter ihrer Hand. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, ich will deine Nachkommen so mehren, dass sie der großen Menge wegen nicht gezählt werden können. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr, siehe, du bist schwanger geworden und wirst einen Sohn gebären, dessen Namen sollst du Ismael nennen, denn der hat dein Elend erhört. Er wird ein Mann wie ein Wildesel sein, seine Hand wider jedermann und jedermanns Hand wider ihn, und er wird sich all seinen Brüdern vor die Nase setzen. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete, du bist ein Gott, der mich sieht. Die Jahreslosung. Denn sie sprach, gewiss habe ich hier hinter dem hergesehen, der mich angesehen hat. Darum nannte man den Brunnen, Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Er liegt zwischen Kadesch und Bered. Und Hagar gebar Abram einen Sohn, und Abram nannte den Sohn, den ihm Hagar gebar, Ismael. Und Abram war 86 Jahre alt, als ihm Hagar den Ismael gebar. Soweit diese Begebenheit. Du bist ein Gott, der mich sieht. Abraham und Sarai haben sich auf Gottes Zusage verlassen. Sie sind aus Ur in Chaldea ausgewandert nach Kanaan. 1000 Kilometer waren das ungefähr. Gott wollte sie zu einem großen Volk machen. Es war in der Zwischenzeit sehr viel passiert. Wir können das in den Kapiteln 12 bis 15 zu Hause vielleicht mal in der Bibel nachlesen, was da alles passiert war. Und dann wiederholte Gott sein Versprechen. Abraham, du bekommst Nachkommen so viel wie die Sterne am Himmel. Die können wir ja nicht zählen. Sterne wie die Sterne am Himmel. Und Abraham, der vertraute darauf. Doch 10 Jahre später war es immer noch so, dass der Stammvater Abraham immer noch nichts davon sah, von den Sternen am Himmel, von dem Nachkommen. Es waren schon 10 Jahre wieder vergangen. Und da hatte Sarai eine Idee. Sie wollte da nachhelfen. Ist eigentlich immer komisch, wenn wir eigene Ideen zu Gottes Wirken haben. Das wird ja schon auf den ersten Seiten der Bibel auch erkenntlich, ne? Adam und Eva, die hatten dann auf einmal eine ganz komische Idee. Und ich muss euch wirklich sagen, wenn wir denken, dass Gott eigentlich so zögerlich handelt bei uns oder dass er eigentlich schon längst loshandeln müsste und wir an seiner Stelle dann schnell mal einspringen müssten, oder vielleicht auch gleich ignorieren und sagen, ja, den gibt es gar nicht so für mich, ich muss das alles selber regeln, dann sind wir voll auf dem Holzweg. Das ist der größte Unsinn, der da passiert. Denn das bringt nur falsche und problematische Ergebnisse für mein Leben. Die Sklavin Hagar sollte Nebenfrau Abrahams werden. Das ist für uns natürlich ein Kapitel, was schon weit weg ist. Nach alter Sitte damals war das Kind einer solchen Verbindung ein Stammhalter der Familie. Die menschlichen Gefühle der Leihmutter sozusagen. Die wurden da gar nicht beachtet. Es wurde einfach die Sklavin benutzt. Sie hatte zu gehorchen. Sie wurde missbraucht, könnte man auch sagen. Tatsächlich wurde sie schwanger, haben wir ja in diesem Bericht gelesen. Aber es wuchs nicht nur das Kind in ihrem Bauch, sondern auch ihr Selbstbewusstsein. Sie hatte auf einmal eine ganz neue Rolle in dieser Großfamilie, in der Großfamilie Abrahams. Und dass das dicke Luft gab, das ist klar. Dass das nicht ohne Probleme ausging, das weiß doch eigentlich jeder. Und wir lesen es hier nach, Streit hatte sie mit Sarai. Auch Abraham bekam Zoff mit seiner Frau. Das ging ja immer weiter. Ich könnte ja da mal einen Vers noch vorlesen, das war der Vers 5. Da sprach Sarai zu Abraham: Das Unrecht, das mir geschieht, komme über dich. Ich habe meine Magd dir in die Arme gegeben. Nun sie aber sieht, dass sie schwanger geworden ist, bin ich gering geachtet in ihren Augen. Der Herr sei Richter zwischen mir und dir. Und so weiter und so fort. Dicke Luft, Streit. Hagar wurde gedemütigt. Sie wurde gequält. Sie wurde monatelang schikaniert, sie war ja Sklavin. Und sie sah nur einen Ausweg, die Flucht. Fort von hier, alles hinter mich lassen. So, und da beginnt hier diese Begebenheit. Dann stand sie an der Wasserquelle mitten in der Wüste. Fertig, verlassen, voller Wut. Wegen des erlebten Unrechts, dem Tagesgeschehen ausgeliefert, ohne Schutz, ohne Kraft, ohne Hoffnung. Sie war frei, aber ausweglos allein. Vom Ex-Mann Abraham verstoßen, sozusagen, alleinerziehend, geflüchtet in die Wüste, schwanger, mit allerschlechtesten Zukunftsaussichten, im alten Orient. Keine Chance. Und ausgerechnet in diesem Zustand, da spricht Gott sie an. Hier steht ein Bote Gottes, ein Engel, aber er ist ja nur Überbringer dieser Botschaft von Gott. Also Gott selber spricht sie an. Und er fragt sie, wo kommst du her, wo willst du hin? Ich meine, das sind Fragen, das weiß Gott, wo sie herkommt und wo sie hin will. Aber er spricht sie gerade an diesem Punkt an, der jetzt ansteht und der so wehtut. Gott sieht mich. Das wird in diesem Gespräch ganz klar und auch ganz deutlich. Und Hagar, die druckst hier nicht darum. Kennen wir ja alle, ne? Da gibt es viele Ausreden. Aber Hagar, die fühlt sich ertappt. Ey, der kennt mich. Der weiß genau, was ich für eine Situation jetzt habe, wie ich da gefangen drinne bin. Hagar druckst nicht herum. Ihr falscher Weg wird von Gott eindeutig abgelehnt und sie wird aufgefordert, kehr um, zurück zu der Familie. Zurück zu Abrahams Familie. Zu diesen fürchterlichen Verhältnissen, was soll denn das? Wer macht denn sowas? Warum will das Gott so? könnte man fragen. Er weiß doch, wie es dazu gegangen ist. Da ist das nicht zu viel verlangt von mir? Und ich kann mir ja auch vorstellen, wie das endet, wenn ich zurückgehe. Das kann doch nicht der Weg sein. Nein, ich muss euch wirklich sagen, nein, Gott weiß ganz genau, was er von uns fordern kann und was gut für uns ist. Und so war es auch bei der Hagar. Er hat nichts Unmögliches gefordert, auch wenn es so aussah. Kehrt um. Hagar bekommt noch eine super Verheißung mit auf dem Weg. Ich lese sie noch mal vor. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr: Siehe, du bist schwanger geworden und wirst einen Sohn gebären, dessen Namen sollst du Ismael, Gott hört, heißt das, Ismael nennen, denn der hat dein Elend erhört. Und so weiter. Hagar bekommt eine super, super Verheißung mit von Gott und darum dieses Bekenntnis: Du bist ein Gott, der mich sieht. Der nicht alles sieht und dann keinen, sondern genau mich sieht. Und das dürfen wir natürlich auch uns zu Herzen nehmen. Du bist ein Gott, der mich sieht. Es geht persönlich zu uns. Er hat einen Blick für uns, bei all dem Großen, was da ist. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und sie gibt Gott darauf einen Namen. Das war mir gar nicht so aufgefallen. Und wir hatten das in der Jugendstunde jetzt mal mit dem Emanuel. Der hat das so plastisch uns vor Augen geführt. Sie gibt Gott einen Namen. Das heißt, ich kann Gott persönlich ansprechen. Du bist der, der mich sieht. Wir haben einen Namen, jeder von uns. Oder ist einer namenslos? Nee, keiner. Also jeder Name, jeder ansprechbar. Und so ist es bei Gott auch. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und sie gibt Gott einen Namen. Nicht nur siehst du mich äußerlich, sondern nein, du siehst bis in mein Herz. Gott sieht unsere Gedanken, unsere Gefühle, unseren hilflosen Zustand. Er hilft uns wunderbar. Hagar hat dieses erkannt und begriffen. Und so konnte sie auch umkehren und zurückgehen. Allein aus diesem Verhältnis, ach, das ist ein Gott, der mich sieht, der mich nicht loslässt, der bei mir ist, der mir hilft. Gott weiß um ihre Situation. Seine Zuwendung und Liebe verändert ihr Leben. Tägliche Schwierigkeiten und auch schwere Lebenssituationen können ausgehalten und getragen werden. Denn Gott sieht mich und hilft mir. Martin Luther, Paul Gerhard, Hinrich Wieschert, Dietrich Bonhoeffer und sind alles Namen, Personen, die das erlebt und bekannt haben. Und es gibt viele andere auch noch. Das waren nur ein paar Beispiele. Und ich? Jetzt wird's persönlich. Und ich? Habe ich diese Erfahrung auch schon gemacht und erkannt? Gott sieht mich. Welchen Namen gebe ich Gott? Bei dem Unrecht, was ich vielleicht erfahren habe, oder das Unrecht, was ich auch weitergegeben habe, kommt ja auch vor, was ich anderen angetan habe. Welchen Namen gebe ich Gott, wenn ich meine Zukunftswünsche mal sehe und anspreche. Und trotzdem ist alles für mich so trostlos aussieht, ist er für mich der, den ich nicht kenne oder der, der mein Leben bestimmt? Er hält zu mir, weil er mich liebt. Sein Blick macht mir Mut und gibt mir Kraft zum Leben. Gott sieht mich. Was für eine herrliche Erkenntnis. Wenn wir übersehen werden, das ist ja auch schnell möglich, wenn wir übersehen werden, weil andere Menschen wichtiger sind oder nur Zahlen zählen, er hat mich voll im Visier. Wenn andere uns schief ansehen, weil sie neidisch oder wütend auf uns sind, er sieht in mein Herz. Er kennt mich ganz genau. Er vergisst mich nicht. Er zeigt mir jeden Tag neu, dass er zu mir hält, dass er mich lieb hat. Ich kann ganz offen mit ihm reden. Durch seinen Zuspruch bekomme ich neuen Mut und neue Kraft. Meine Lebensgeschichte wird von ihm ganz anders gestaltet. Ich bekomme ganz andere Perspektiven durch ihn, weil er viel weiter sieht und viel tiefer sieht. Gottes Treue und Geduld mit mir ist wie so eine erquickende Wasserquelle. Die Hagar war bestimmt froh, so eine Wasserquelle in der Wüste gefunden zu haben. So eine erquickende Wasserquelle ist Gott für uns. Das stärkt meinen Glauben, mein Vertrauen zu ihm. Und natürlich hat das auch Folgen. Das ist ganz klar. Folgen in meinem Leben. Folgen für mich in meinen Handlungen, diese Gewissheit. Auch mein Nächster ist von Gott geliebt. Deshalb weiß ich, was zu tun ist, wenn er benachteiligt ist, wenn er übersehen wird, wenn sich Leid und Not bei ihm zeigt, wenn er schwach ist, wenn er hilfsbedürftig auf mich wartet und. Es gibt unheimlich viele Situationen. Jesus, der Sohn Gottes, hat alles vom Vater, von Gott überbekommen. Er hat die volle Vollmacht Gottes. Er ist Gottes Sohn. Er sieht mich. Nicht umsonst sagt er, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus sieht mich. Und auch, jetzt muss ich mal für mich das so weitergeben als Zeugnis, wo ich manchmal richtige Fragezeichen dran stelle. Ihr habt bestimmt hier hinten jetzt eine Anzeige stehen von meiner Schwester. Da war das für mich auch ein Punkt, wo ich sagte, Herr, hast du mal geschlafen? Oder ist es so, dass du mal nicht hingeschaut hast oder was war da passiert? Ich kann es gar nicht fassen. Meine Schwester war eine gläubige Frau. Und du hast doch gesagt, Gott, du siehst mich. Es ist schwer und es gibt da tausend Fragen dabei, sage ich euch. Aber Gott ist ein Gott, der mich sieht. Und es geht um mich. Auch bei solchen Situationen kann ich doch nicht dieses Vertrauen zu Gott einfach wegwerfen. Da bewährt es sich. Gott ist ein Gott, der mich sieht. Herr, du bist einer, der mich nicht loslässt. Du bist einer, der trösten kann. Und auch wenn mein Alltag verwirrend, trostlos und frustrierend ist, deine Zusage steht. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Wunderbar. Amen. Wir wollen noch die Hände falten und beten. Danke, lieber Vater, dass du uns siehst. Du bist da, egal wo wir uns befinden. In deiner Gegenwart finden wir Ruhe, Kraft und Zuversicht. Du gibst uns neue Perspektiven. Darum führe und leite uns und sei uns gnädig. Wir danken dir für alles füreinander, bei aller Unterschiedlichkeit unter uns. Schenke, dass wir einander annehmen, denn du hast ja uns angenommen. Mach uns zu glaubwürdigen Zeugen deiner Liebe und segne uns. Amen.